Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der 17-jährige Abdo hat also Pläne, wie sein Leben in Zukunft weiterlaufen wird. Er strebt ein Medizinstudium an. Seine Chance auf Bildung ist durch die Zusammenarbeit mit einem Lesepaten deutlich gestiegen. Das klingt sehr positiv, aber wie sieht's grundsätzlich mit den Möglichkeiten geflüchteter Kinder und Jugendlicher in Deutschland aus? Können sie bei der Bildung teilhaben? Darüber habe ich mit Friederike Vorwerk gesprochen vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Und ich habe sie gefragt, wie es beispielsweise beim Thema Wohnen aussieht. Haben Kinder, die nach Deutschland geflüchtet sind, Räume oder Zimmer zur Verfügung, damit sie nach der Schule lernen können?
Also geflüchtete Kinder unterliegen ja einer Wohnverpflichtung, entweder in einer Gemeinschaftsunterkunft oder in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung. Familien können bis zu 6 Monate in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden, die sehr unterschiedlich aussehen. Und da gibt es natürlich kein Recht auf Privatsphäre in dem Sinne, dass dort die Familien zum Teil in einem Zimmer untergebracht werden oder eben, wir haben auch diese Messehallen gehabt, wo man viele Menschen in einer großen Messehalle nur abgetrennt durch Aufsteller untergebracht wurden und da gibt es natürlich keine Privatsphäre. Außerdem ist der Zugang zur Schule.
Aber das war ja die Erstphase der Flüchtlingsaufnahme vor ein paar Jahren. Die Situation müsste sich in dem Punkt ja dann deutlich gebessert haben.
Nein, hat sie sich nicht. Also immer noch werden Menschen in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Auch da wohnen die Familien zum Teil in einem Raum. Es gibt eben wenig Rückzugsmöglichkeiten. Dann sind die Bedingungen auch selbst zu kochen oft eingeschränkt. Das Essen, das es eben gibt, auch in der Erstaufnahmeeinrichtung, ist nicht unbedingt kindgerecht. Da gibt es oft Probleme. Genau, und das gerade das Recht auf Privatsphäre und da eben in Ruhe seine Schulaufgaben zu machen, ist sehr schwer möglich für die Kinder.
Wenn man dann nochmal das weiterdenkt und sagt, okay, zum Bildungserfolg gehört ja nicht nur die Schulaufgaben zu machen, sondern man muss sie auch zunächst mal verstehen. Also der Spracherwerb ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, für den man sich zurückziehen muss, um lernen zu können, um die andere Sprache in Ruhe studieren zu können, Vokabeln zu lernen und so weiter. Das ist dann auch alles nicht gegeben?
Das ist, je nachdem, in welcher Unterkunft man untergebracht ist, oft nicht gegeben. Also das entsprechende Maß an Privatsphäre oder Ruhe. Außerdem gibt es die entsprechenden Sprachbarrieren. Also jeder kennt das auch von seinem eigenen Kind. Hausaufgaben machen erfordert oft die Hilfe von den Eltern, die Kinder ja oft nicht haben, da die Eltern zum Teil selbst die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, beziehungsweise auch mit dem Bildungssystem noch nicht so gut vertraut sind. Und da sind die Kinder und Jugendlichen dann oft auf sich alleine gestellt, auch die ganzen Hausaufgaben zu bewältigen.
Und dann kommt ja nochmal, sagen wir das, nochmal kompliziertere deutsche Sprachgebilde bei Verwaltungen hinzu, bei der Frage, wie kann ich Dinge beantragen? Wir haben es in der Sendung ja auch schon besprochen, das Bildungs- und Teilhabepaket gilt als sehr kompliziert, als sehr bürokratisch. Das heißt, auch ein Thema, bei dem dann Angebote gar nicht genutzt werden können aufgrund der Sprachbarriere?
Das ist ein grundlegendes Problem bei allem, wo man einen Antrag stellen muss. Also das bezieht sich auf Bildung und Teilhabe, das bezieht sich aber auch auf Überwerbeleistung, das bezieht sich auf Leistungen, die man beim Jobcenter beantragt. Die Antragsverfahren sind sehr hürdenreich. Gleichzeitig sind die Behörden oft sehr schwer zugänglich. Also wir haben das zum Beispiel beim Jobcenter, dass man dort dann per E-Mail und Telefon gar nicht mehr erreicht, sondern immer persönlich hingehen muss. Darüber hinaus kommt es dazu, dass die Menschen auch das schwer verstehen, was die Mitarbeiter in ihrem Behördendeutsch ihnen mitzuteilen versuchen oder eben die langen Bewilligungsbescheide nicht verstehen. So, dann fehlen die entsprechenden Beratungsstrukturen, die ja auch immer weiter gekürzt werden, damit diese Bescheide eben erstmal erklärt wird, was muss ich denn hier konkret einreichen. Und dann ist das nächste große Problem, dass auch Zuständigkeiten zwischen den Behörden unklar sind. Also wenn zum Beispiel die Ausländerbehörde nicht rechtzeitig die Aufenthaltsgestattung verlängert, dann werden die Leistungen eingestellt. So. Und dann muss sich die betroffene Person darum kümmern, dass die Leistungen weiter bewilligt werden und muss mit den entsprechenden Behörden kommunizieren. Das ist oft sehr schwer. Und dann kommt es dazu, dass eben eine Familie möglicherweise über einen Monat oder mehrere Monate hinweg keine Leistung bekommt. Und das bedeutet, dass Schulmaterial nicht besorgen kann, keine Leistung, Bildung und Teilhabe bekommt und so weiter.
Wie sieht's denn bei den Eltern aus? Gibt's ausreichend Möglichkeiten, dass die den Spracherwerb erfolgreich meistern können, weil das ja auch entscheidend ist, dass die Eltern das verstehen. Das kann man ja nicht von einem Erst- oder Zweitklässler erwarten, dass er oder sie Anträge in Deutsch versteht.
Ja, das große Problem ist ja der Zugang zu Sprachkursen, der jetzt auch wieder weiter eingeschränkt wurde oder eben auch da mittel weiter gekürzt wurde. Das ist ein Riesenproblem, dass die Eltern die entsprechende Sprachkenntnis nicht erwerben können, weil sie den Zugang zum Sprachkurs nicht haben, weil sie aus einem Land kommen, wo sie nicht die Bewilligung bekommen, beziehungsweise Sprachkurs jetzt generell eingeschränkt werden. Das ist natürlich ein Riesenproblem,
sagt Friederike Vorberg vom Flüchtlingsrat Niedersachsen.